selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Ja, wir haben heute wieder einen Gast in unserer Sendung, und zwar unsere liebe Kollegin Tatjana Reichardt. Und ich würde sie euch gerne kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch mit ihr reinspringen. Tatjana war ursprünglich Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und schon sehr früh tätig in Klinik und Praxis und hat damals schon in einer Arbeitsgruppe zum Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gearbeitet, was uns heute in dieser Sendung noch näher beschäftigen wird. Nach 10 Jahren als Angestellte hatte sie ja die Nase voll und wollte Unternehmerin sein und ist in die Selbstständigkeit gegangen und hat den Fokus immer stärker auf das Thema Prävention gelegt und hat dann ebenfalls vor 10 Jahren mit ihrer Grundschulfreundin Katrin das Kitchen to Soul in München gegründet, was damals das erste Coaching- und Seminarcafé in ganz Deutschland war. Und zusammen mit Claudia hat sie dann noch die Kitchen to Soul Akademie gegründet. Es war dann 2019 Aus- und Weiterbildungen zum systemischen Coaching mit Schwerpunkt mentale Gesundheit und Resilienz. Aber jetzt, without further ado, wir springen rein in das spannende und interessante Interview mit Tatjana Reichardt. Viel Spaß.
Unser Special Guest.
Ja, Band läuft wieder mal. Tatjana, Nadine, ich freue mich, dass wir heute zusammen in einer Dreierrunde hier sitzen und möchte euch ganz herzlich begrüßen. Nadine, natürlich dich. Und insbesondere, Tatjana, dich als unseren Gast heute. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserer Show dabei zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Coole Sache. Ja, ich habe ja jetzt hier in der Anmoderation schon ein bisschen was über dich erzählt, Tatjana, so über deinen Hintergrund. Vielleicht kann ich noch ergänzen, wir haben uns ja in einem schönen Seminar auch kennengelernt, wo es um das Thema Meditation geht und um das auch Ausloten von eigenen tiefen inneren Themen. Und wir sind da irgendwie schön ins Gespräch gekommen und da mir deine Stimme so gut gefallen hat, habe ich dich dann irgendwie gleich gefragt, ob du Lust hättest, natürlich nicht nur deswegen, aber auch bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Und jetzt ist es wahr geworden. Sehr schön.
Ja, das ist doch schön, dass nicht nur meine schöne Stimme dazu beigetragen hat. Nein, freue ich mich. Vielen Dank für das Kompliment. Ist ja gut zu hören.
Ja, ich habe hier zwei absolute Radiostimmen hier gegenüber sitzen. Es ist schon ein bisschen beeindruckend, muss ich schon zugeben. Ja, Tatjana, ich steige mal mit einer Frage ein, weil wir uns eben kennen und Nadine, ihr beide lernt euch gerade sozusagen erst kennen. Ich fange mal an mit der Anmoderation und dann, Nadine, du steigst natürlich wie gewohnt immer mit dazu. Tatjana, ich will mal so anfangen. Ja, du hast in der Vergangenheit enorm spannende Projekte an den Start gebracht aus meiner Sicht. Du hast tolle Bücher geschrieben, die ich später natürlich, die wir in den Shownotes noch verlinken werden. Du hast über Resilienz veröffentlicht. Du hast ein spannendes Unternehmen in München gegründet, Kitchen to Soul. Können wir auch später vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch darüber kommen. Aber jetzt vielleicht als Einstiegsfrage, was ist denn gerade für dich ein neues vielleicht Herzensprojekt? Woran forschst du gerade? Was findest du spannend zurzeit?
Große Frage. Wenn ich das so genau wüsste, es ist tatsächlich, ich bin in so einer Umbruchphase. Also es ist wirklich gerade so ein bisschen was in Veränderung. Und Unter anderem, weil, was ich ja bisher immer gemacht habe, ist ja auch Resilienz oder Selbstfürsorge auf individueller Ebene. Also ganz viel in diesem individualistischen Prävention der des Verhaltens. Also wie kann ein Mensch dazu beitragen, eben gut durch schwierige und herausfordernde Zeiten zu kommen? Und was mir immer klarer wird, was natürlich sehr naheliegend ist und als systemisch arbeitende Menschen ist euch das sowieso klar, dass es ja schon immer sehr viel mit den Umweltfaktoren oder der Umwelt, dem System, in dem die Menschen sind, zu tun hat und eben die Verhältnisse so eine große Rolle spielen. Und mir ist es momentan eigentlich nicht mehr genug, auf der reinen Ebene des Verhaltens zu arbeiten, sondern mir ist es eben gerade sehr wichtig, auf der Ebene der Verhältnisse anzusetzen und da auch Resilienzförderung ein bisschen größer zu denken. Also nicht nur individuelle Resilienz, sondern zum Beispiel kollektive Resilienz, wo es ja auch mittlerweile schon gute Publikationen dazu gibt. Das ist so ein Thema, was mich umtreibt. Und das andere Thema, wo ich mich auch wirklich verändere über die Jahre, und das ist ein längerer Prozess, was so meine neuen oder ja, wirklich wie eine neue Haltung ist. Ich komme ja aus der Medizin und bin da ja extremst wissenschaftlich geprägt und habe an der Technischen Universität in München studiert und promoviert und meinen Facharzt gemacht. Das heißt, es ist sehr technisch, wirklich, also so ganz stark in diesem naturwissenschaftlichen. Mir ist aber mittlerweile schon auch mit der Distanz, ich bin seit 10 Jahren ja nicht mehr in der Klinik tätig, ist mir schon sehr viel bewusster geworden, dass es noch mehr braucht, also wenn man mit Menschen arbeitet, als nur diese reine neutrale, nüchterne Wissenschaftlichkeit, die es ja gar nicht geben kann letztlich. Und da bin ich eben auch auf einem anderen Weg. Aber das ist schon länger. Aber das sind so meine zwei Themen, die mich hauptsächlich umtreiben gerade, würde ich sagen.
Ja. Nein, du bringst gerade ein Stichwort rein schon, Tatjana, das ich gerne aufgreifen würde, weil finde es interessant aus dieser Sicht, ne, dass Resilienz häufig so vom Individuum her gedacht wird, und du sprichst ja gerade schon so was ganz Zentrales an, ne? Wir leben in Zeiten, in denen die äußeren Umstände, glaube ich, ein gerüttelt Maß dazu beitragen, ne, dass immer mehr Menschen mit diesem Thema überhaupt in Berührung kommen. Ich habe da mir auch ein paar Zahlen vorhin nochmal ausgedruckt, bringe ich vielleicht später noch ins Spiel. Aber du hast gerade von dem Thema kollektive Resilienz gesprochen. Könntest du dazu nochmal 2, 3 Sätze sagen? Also wie sich das aus deiner Erfahrung nochmal abgrenzt von dieser Frage nach der individuellen Resilienz? Was hat's mit dem Thema kollektive Resilienz auf sich?
Also letztlich ist es sowas wie eine Gegenseitigkeit, also Reziprozität, dass man davon ausgehen kann, dass Menschen auch nur dann wirklich gut individuell resilient sein können, wenn sie in einer Umgebung sind, die auch dazu beiträgt, dass sie überhaupt resilient sein können. Also wenn wir jetzt da zum Beispiel davon ausgehen, dass ich in Strukturen lebe wie Krieg oder auch jetzt bei uns vielleicht politische Umwälzungen, dann greift mich das als Individuum natürlich mehr oder weniger an und dann wird meine Resilienz dementsprechend herausgefordert. Andersrum kann aber quasi das Gesamtheitliche, also wenn wir sagen zum Beispiel eine Gesellschaft kollektiv nur dann resilient sein, wenn auch die einzelnen Bürger auf sich achten und gucken, wie sie bei Kräften bleiben, um dann eben auch ihren, ich sage jetzt mal, bürgerlichen Pflichten nachzukommen, Verantwortung auch für Systeme zu übernehmen oder auch Veränderungen zu bewirken. Also das heißt, es ist zwar einerseits so, dass es sich gegenseitig bedingt, aber andererseits, also wir werden quasi, das eine wird nicht ohne das andere gehen, so würde ich sagen. Und ich hatte eben so ganz viel die Ansicht, dass ich immer gesagt habe, wir können ja nur beim Individuum starten, weil wie sollen wir denn Einfluss auf das große System nehmen können? Aber letztlich ist es ja so, dass ich ja als Individuum sehr wohl Einfluss auf das große System nehmen kann. Gleichzeitig muss ich aber auch bei Kräften sein, um das tun zu können. Ja, also wenn ich ausgebrannt bin, und das sind dann vielleicht auch die Zahlen der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen oder dass sich subjektiv irgendwie 70% der Bevölkerung ausgebrannt fühlen, dann ist es natürlich schwer, etwas aufzubauen, wo wir sagen, zum Beispiel, wir haben eine kollektive Form von Zuversicht oder eine kollektive Form von Selbstwirksamkeitserfahrung. Und so glaube ich, ist es eben immer wichtiger, für mich zumindest auch darauf zu achten, wie kann ich jetzt auch, wenn ich mit Menschen arbeite, zwar dazu beitragen, dass derjenige mit seinen eigenen Schicksalsschlägen klarkommt, aber gleichzeitig auch, wie kann ich jemanden ermächtigen, auch eine Verantwortung zu übernehmen, um eben nicht nur in seinem eigenen Umfeld zu bleiben, sondern auch vielleicht zum Beispiel eine gute politische Entscheidung zu treffen, wenn man es so sehen möchte, beispielsweise.
Ja. Ja, ich bring mal, um das Ganze noch ein bisschen sozusagen zu befeuern, wo wir jetzt schon gelandet sind. Ich bring mal zwei Zitate mit rein, die ich mir vorhin noch rausgesucht hatte zum Thema psychische Erkrankungen, Depressionen. Einmal hier vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Wir haben, ich bin echt fast vom Stuhl gefallen. Ist jetzt nicht von mir, ne, sondern vom WIDO, Wissenschaftliches Institut der AOK. Mehr als jede oder jeder Zehnte in Deutschland ist von Depressionen betroffen. Bei insgesamt 9,49 Millionen Menschen in Deutschland wurde im Jahr 2022, da sind die Zahlen, eine Depression diagnostiziert. Das entspricht einem Anteil von 12,5% in der Bevölkerung. Dieser Wert nimmt seit 2017 stetig zu. Das ist die eine Zahl. Und die andere war aus einem Artikel aus der Welt, psychische Erkrankungen. Hier wird es noch weiter gefasst, also da geht es nicht nur um Depressionen, sondern psychische Erkrankungen sind mittlerweile der dritthäufigste Grund für Krankschreibungen in Deutschland. Die Anzahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen ist in den letzten 10 Jahren um 52% gestiegen. Das sind ja unglaublich dramatische Zahlen, die wir da am Start haben. Ja, und mein Gefühl wäre, dass die eher noch steigen werden. Also das ist zumindest das, was ich in meinem beruflichen Umfeld, in der Supervision und so weiter wahrnehme. Man müsste doch mal gemeinsam vielleicht auch drüber nachdenken, was sind denn eure Hypothesen? Was ist deine Hypothese? Wie kommt's denn eigentlich erstmal zu diesem Phänomen? Ja, dass wir erstmal verstehen, was haben wir denn für Faktoren, die dieses Phänomen überhaupt so immer stärker in den Vordergrund bringen? Und hinterher könnten wir drüber nachdenken, ne, was man vielleicht tun kann. Aber was sind eure Erklärungsmuster für das Phänomen an und für sich?
Ja, und das, also ich komme gleich zu deiner Frage. Ich will nur das auch in den Kontext stellen, dass wir ja dann eigentlich sagen müssten, diese ganzen Menschen, die psychisch erkrankt sind, sind dann ja nicht resilient genug, wenn man so möchte. Ja, das wäre der Umkehrschluss. Resilienz heißt ja, ich gehe mit den Herausforderungen, mit Stressoren, mit Krisen im Alltag so um, dass ich eben nicht psychisch krank werde. Und jetzt sehen wir andersrum, die Rate an psychischen Erkrankungen steigt, wobei wir da auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil tatsächlich so die Zunahme vor allem sich auf die Arbeitsunfähigkeitstage bezieht und die Rate an Depressivität und Angststörungen und anderen Störungen, auch auf, wenn man das so weltweit in den Studien anschaut, dann nimmt es nicht so dramatisch zu. Es nimmt zu, aber nicht so dramatisch wie jetzt eben die Krankschreibungen. Und das hat auch ein bisschen was mit dem zu tun, wie werden Menschen denn krank geschrieben? Also die kommen zum Arzt, sagen, mir geht's nicht gut, ich werde damit irgendwie nicht fertig, was alles los ist. Und dann kann ich als Arzt, als Psychiater jetzt zum Beispiel, kann ich ja nur dann helfen, wenn ich auch eine Diagnose vergebe, selbst wenn es vielleicht noch gar nicht krankheitswertig ist. Und so entsteht natürlich auch so ein bisschen ein Gap zwischen dem, was ist dann wirklich krankheitswertig und Krankheitslast und dem, was kommt in den Arbeitsunfähigkeitszeiten an, weil ich dann zum Beispiel jemanden krank schreibe, weil ich sage, ja, du musst jetzt mal raus aus dem Stress, du hast vielleicht noch keine Depression, aber ich muss dir jetzt eine Anpassungsstörung oder eine leichte depressive Episode diagnostizieren, weil sonst kann ich dich ja gar nicht krank schreiben. Also das ist so ein bisschen in diesem System auch eine ungünstige Sache. Genau, und dann, ich habe deine Frage nicht vergessen, aber ich möchte noch eine Sache davor schieben, was nämlich da eigentlich das Schockierendste ist, auch aus meiner Sicht, ist, dass es sowas wie ein Krankheitsbehandlungsparadoxon gibt. Also wir haben ja parallel dazu, dass wir immer mehr psychische Erkrankungen oder zumindest Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen sehen, haben wir aber gleichzeitig ein immer höheres Angebot an Psychotherapien. Auch wenn wir schlecht einen Therapieplatz kriegen, weil die Nachfrage so groß ist, aber das Angebot ist trotzdem innerhalb der letzten 10, 20 Jahre massiv gestiegen und wir verordnen mehr Medikamente als früher. Und trotzdem, und wir haben wir immer noch mehr Krankheitslast und wir haben mehr Coaching und wie viele Seminare halten wir in Unternehmen zum Thema gesunde Führung, Resilienz und trotzdem sind die Menschen kränker und fühlen sich subjektiv belasteter als früher. Also da läuft was wirklich schief. Und das macht mir eben diese großen Sorgen, dass wir nicht sagen können, wir können doch nur die Patienten behandeln, wir können nur Coaching machen und das Individuum bei Kräften halten, weil es reicht ja offensichtlich nicht. Also es braucht was Größeres. Und jetzt die Antwort zu deiner Frage, wenn man da ganz viele Studien dazu anschaut und überlegt, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Was gibt es denn für valide Aussagen dazu, dann kommt man immer wieder zu einem Punkt, nämlich Vereinsamung. Also der Hauptgrund wahrscheinlich für die Zunahme von psychischen Erkrankungen ist, dass wir nicht mehr eingebunden sind in einem Kollektiv, sondern wir vereinsamen in einer Vereinzelung. Und da können wir jetzt drüber diskutieren, was da alles dazu beiträgt, aber das ist so der Hauptrisikofaktor. Ja, das ist das, was uns Menschen wahrscheinlich am meisten krank macht.
Ich würde vielleicht auch noch was gerne dazu stellen. Und zwar ja, kommt dieser Ansatz so ein bisschen aus der Traumatherapie, aus der narrativen Expositionstherapie, hatte ich, glaube ich, schon öfter mal auch erwähnt in Folgen, die wir bisher schon hatten, Jürgen. Da geht man sehr stark von der Hypothese aus, dass wir Menschen nicht unbegrenzt belastbar sind. Also dass trotz einer guten Resilienz Menschen irgendwann an ihr Limit kommen. Und aus dieser Perspektive müsste man ja schon auch das Weltgeschehen in den letzten, sagen wir mal, 6 bis 8 Jahren angucken. Und es beschleunigt sich ja jetzt gerade, ne? Also mit existenziellen Krisen hat es uns ja jetzt doch sehr hart getroffen in den letzten Jahren. Vielleicht angefangen mit Corona, vielleicht war es auch vorher schon für den einen oder anderen Energiekrisen, finanzielle Krisen, jetzt Kriege auf der ganzen Welt, wo Menschen wirklich in Ängste kommen. Also das heißt, dieser Ansatz aus der narrativen Expositionstherapie unterstützt ganz klar die Entwicklung das Arbeiten mit den neuronalen Netzen. Also das heißt, dass belastende Situationen sozusagen das eigene Angstnetzwerk immer wieder erweitern und verstetigen auch. Also das heißt, dass bisher neutrale Impulse eben nicht mehr neutral sind, sondern dass Menschen mit Angstreaktionen reagieren und dass das eben tatsächlich eine gute Behandlung braucht, um hier auch durch die Neuroplastizität auch wieder eine neue Verknüpfung sozusagen zu generieren. Und meine Hypothese wäre schon auch, dass diese Kumulation, diese vielen also globalen und gesellschaftlichen existenziellen Krisen für Menschen, die vielleicht vorher auch schon belastet waren, ne, durch individuelle Geschehnisse und jetzt kommt noch sowas Unfassbares, ne, sowas, wo ich nicht unmittelbar eingreifen kann, wo ich nicht sofort handlungsfähig bin, dass das Ganze nochmal ein Stück weit dramatisiert. Ich glaube, das sagen die Zahlen auch, ne, dass also spätestens seit Corona, dass das nochmal zu einer deutlichen Belastung auch für die Menschen, die vorher schon mit Belastungen zu kämpfen hatten, beigetragen hat.
Auf jeden Fall, vor allem gilt es für junge Menschen, für ältere Menschen weniger. Die sind da zum Beispiel durch Corona deutlich weniger belastet. Und was ich da noch ergänzen kann, also ich würde das, man nennt es ja auch Stapelkrisen, genau, es kommt das eine aufs andere und es belastet uns. Gleichzeitig wissen wir auch durch gute Studien, Resilienzstudien jetzt durch oder in der Corona-Zeit, wo wir ja so eine Art kollektives Trauma, potenziell traumatisches Erlebnis hatten, dass stetig 65% der Menschen gut mit solchen Herausforderungen umgehen können. Also die Mehrzahl der Menschen kann es gut bewältigen. Aber wie du sagst, Nadine, es kommt ja aufs Individuum drauf an, was habe ich denn schon für Pakete zu tragen? Und genau wie du sagst, wenn ich schon ein hypersensibles Stresssystem habe und mein Cortisol- und Adrenalinspiegel eh sowieso schon immer höher ist, weil ich vielleicht auch schon in der Schwangerschaft durch meine Mutter einer höheren Dosis ausgesetzt worden bin, was ja alles wissenschaftlich belegt ist, dass ich dann natürlich sowas auch wie eine kumulative, potenziell traumatische Situation aufbaue und dann kommen diese Sachen dazu, die wir jetzt haben und dann eskaliert es und das spielt sicher eine große Rolle dazu. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass am stärksten vor Traumatisierungen schützen soziale Beziehungen. Also das ist so, wie wenn wir da eine Schleife hätten und dann haben wir wieder zu wenig soziale Beziehungen, die tragfähig sind und damit steigt das Risiko, nach potenziell traumatischen Ereignissen auch wirklich dann eine Symptomatologie zu entwickeln.
Ja, man könnte das Ganze ja sogar rumdrehen. Es gibt, glaube ich, ja auch Ergebnisse, die im letzten Jahr veröffentlicht worden sind von Glücksforschern weltweit, die ja genau das auch sagen, ne? Was macht die meisten Menschen glücklich oder was ist Signifikanz? Das ist der größte Faktor und das sind die sozialen Beziehungen und guten Bindungen.
Genau, also es kommt immer wieder, egal ob wir gucken, was ist die Zutat für ein langes, glückliches Leben oder was ist der Hauptfaktor für Resilienz oder und so weiter und so fort. Was ist der Hauptfaktor, wenn er nicht da ist, für psychische Erkrankungen? Es sind die Beziehungen und das sieht man ja auch, die Sehnsucht oder die Sehnsucht der Menschen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch ganz stark merkt, weil vielleicht, also ich merke es auch bei mir selbst, ja, das ist in meinem Umfeld. und bei mir persönlich.
Ich bringe noch mal einen Aspekt mit rein. Ich kann da gut mitgehen, was ihr sagt, ne, dass das Thema der sozialen Beziehungen eine wichtige Rolle spielt. Ich bringe noch mal eine andere Hypothese mit dazu. Mein Gefühl ist, dass wir in einer turbokapitalistischen Gesellschaft unterwegs sind. Und die bringt sozusagen mit sich, dass wir eine starke Werteorientierung haben an dem Bereich Gewinn. Maximierung, Konsum ist ganz groß geschrieben und es geht sozusagen ganz viel um Effizienz. Also es geht um Effizienzsteigerungen, Ziele zu erreichen, noch mehr sozusagen Shareholder Value abzuwerfen. Also wir haben insgesamt eine, würde ich sagen, eine sehr säkulare Ausrichtung unserer Gesellschaft inzwischen am Start. Das sieht man, ne? Die Leute gehen aus den Kirchen raus, irgendwie, die verlieren ihre Mitglieder und es ist nirgendwo eine Alternative da. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil sozusagen auch des Stresses auf einer vielleicht gar nicht so jetzt klar benennbaren Ebene, aber auch darin liegt, dass wir eigentlich spüren oder dass wir gesellschaftlich spüren, dass wir als Gesellschaft, als Kultur, dass wir einen wesentlichen Aspekt des menschlichen Lebens, nämlich die Frage nach dem Mysterium auch, also ganz egal, wie ich das für mich nenne, ob ich das Gott nenne oder ob ich das Spiritualität nenne oder Religion, also die Sinnhaftigkeit sozusagen des Lebens, dass wir die gesellschaftlich vollkommen ausklammern, die wird kaum thematisiert oder viel zu wenig aus meiner Sicht und wir leben dann in einer Gesellschaft, in der Fußballspiele plötzlich ersatzreligiöse Handlungen sind. Ja? Und meine Hypothese ist, dass auch das, der Ken Wilber hat es genannt, dass wir, und er findet es auch äußerst dramatisch, dass wir sozusagen in einer existenziellen Wüste unterwegs sind. Also die moderne Gesellschaft ist in existenziellen Wüste. Es ist sinnentleert. Das ist sozusagen, das Mysterium ist nimmer wirklich mit, wird nimmer mitgedacht, nimmer mitgespürt. Und auf dem Hintergrund starke Trennung voneinander, vielleicht Vereinsamung auch, in virtuelle Welten abzutauchen, keinen Bezug mehr zur Natur zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Depressionen und der Burnout gesellschaftlich gesehen auch mit dieser fehlenden Sinnhaftigkeit, den die Menschen vielleicht tief in sich spüren, auch zu tun haben könnte.
Stimme ich dir definitiv zu und diese Ersatzreligion des kapitalistischen Systems, eine Werteverschiebung. Und das ist das, was dann auf individueller Ebene so hilfreich ist, darüber zu sprechen, um was geht's denn wirklich im Leben? Also das ist, da kann ich auf individueller Ebene anfangen und habe dann aber, genau wie du sagst, Jürgen, dieses Problem, dass aber die Gesellschaft ja was ganz anderes vorlebt. Und da eigentlich betrifft es aber oder unterstützt es schon auch wieder diese Vereinsamkeitshypothese, weil das, was ich verstanden habe, wie du es meinst, ist ja auch so ein bisschen dieses Getragen und das Gehaltenwerden im großen Ganzen, die Verbundenheit mit mehr als nur wir als Individuen, die ich da jetzt schaffe, Häusle baue, sondern noch ein bisschen mehr als das habe. Und da ist ja auch wieder dieses, nicht nur dieses Zwischenmenschliche, sondern dieses große Ganze. Wo fühle ich mich denn gehalten, verbunden mit der Natur? Wir sind ja völlig entfremdet. Also das Entfremdung ist ja auch so ein Begriff, der da ganz hilfreich ist oder Resonanz wieder im Gegenzug. Hartmut Rosa hat darüber ja geschrieben. Und diese Entfremdung von allem, von uns selbst, von der Welt, in der wir leben, von all dem, und das, glaube ich, vereinzelt uns dann ja wieder. Dann sind wir wieder zurückgeworfen auf uns und dann heißt es wieder, wir sind unseres Glückes Schmieds. Wenn wir es nicht schaffen, in dieser Welt vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, sind wir selber schuld. Und dann hecheln wir den falschen Werten hinterher. Und merken, ach, aber dann bin ich ja trotzdem nicht glücklich und nicht zufrieden. Und da hat ein Wirtschaftswissenschaftler, der Nico Pech, glaube ich, hat es so gesagt, we have too many wants instead of needs. Also wir wollen so wahnsinnig viel und haben gar nicht mehr den Blick darauf, was wir eigentlich brauchen und verwechseln das Wollen mit Brauchen. Und genauso ist dann die Misere oder entsteht die Misere, dass wir etwas tun, was uns aber am Ende unsere Bedürfnisse, die wir wirklich haben als Menschen, als Tiere, nicht mehr befriedigen.
Mir fällt gerade, während ich dir zugehört habe, ist mir ein Zitat vom Krishnamurti eingefallen, der das vor 30 Jahren oder schon so benannt hat, der in einem seiner Talks gemeint hat, dass es aus seiner Sicht kein Zeichen von psychischer Gesundheit ist, in einer kranken sozusagen Gesellschaft überleben zu können. Es ist nämlich so spannend, ne? Wie definieren wir Resilienz? Wenn wir Resilienz so definieren, dass wir in der Lage sind, sozusagen in einem bestimmten System unterwegs sein zu können, dann könnte man sagen, okay, das ist ein Zeichen für geistige Gesundheit. Er hat es aber radikal in Frage gestellt, mit diesem Zitat, dass er sagt, nee, Moment mal, nur weil wir in einem kranken System uns bewegen können, heißt es nicht, dass wir geistig gesund sind. Das fand ich fand das damals ziemlich radikal, als ich das erste Mal gehört habe. Aber er lenkt ja den Blick auch, ne, auf diese Frage, die du eingangs schon reingebracht hast. Mensch, auf der einen Seite, klar, wir können Menschen anregen, mit unserer Arbeit als Coaches, als Berater, Beraterinnen, ihre individuelle Resilienz zu stärken. Aber was ist mit dem System, in dem sie sich bewegen? Ja? Und wie gehen wir mit diesen Fragen um?
Und machen wir uns, das ist doch eine essentielle Frage, machen wir uns dann nicht zum Handlanger eines Systems, wenn wir jetzt nur daran arbeiten würden, dass wir Resilienz aus meiner Sicht falsch verstehen und sagen, Adaption, Anpassung an das Vorhandene. So würde ich Resilienz ja gar nicht interpretieren oder definieren. Aber es ist doch trotzdem so, dieses auch als Psychiater, jetzt nicht nur im Sinne als Coach oder Berater, auch in Unternehmenskontexten, aber wenn ich jetzt als Psychiaterin zum Beispiel jemandem helfe, aus seinem Burnout rauszukommen, aus seiner Depression rauszukommen und dann versuche, dass derjenige wieder Schritt hält in diesem kapitalistischen System, dann, dass er wieder in die Arbeit gehen kann, dass er wieder genau das machen kann, wie er es vorher gemacht hat, an dem er eigentlich zugrunde gegangen ist erstmal, dann was mache ich da eigentlich? Und da hat auch ein Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs darüber geschrieben und ich war mal in einem Vortrag von ihm auf einem großen Psychiaterkongress und da hat er das gesagt, wir dürfen nicht zu Handlangern des Systems werden und wir müssen uns da in Acht nehmen. Und das fand ich, das war auch so ein Gamechanger, wo ich mir gedacht habe, wow, das sagt ein Psychiater zu anderen Psychiatern. Das hat mich aber auch total irritiert zurückgelassen, weil was mache ich denn? Also die Frage würde ich gerne an euch stellen, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser Situation, mit diesen Zitaten, die du gerade geteilt hast oder ich geteilt habe? Was macht ihr damit?
Also ich glaube, das ist ja wirklich auch so eine moralische Frage, ne? Und die meisten Menschen, also wenn es gerade um berufliche Kontexte geht, dann sind sie erstmal da gefangen. Also erstmal ist es, also, oder sie fühlen sich so, sagen wir mal lieber so, ne? Also sie sagen, na ja, ich bin aber jetzt in diesem System und so schnell kann ich da nichts ändern und wie gehe ich denn damit um? Ich brauche jetzt was, das mich unterstützt, um hier einigermaßen gesund zu bleiben oder arbeitsfähig zu bleiben. Und ich glaube, es ist irgendwie sowas wie ein sowohl als auch, also gleichzeitig zu befähigen dazu, dass jemand möglicherweise auch in der Lage ist, Dinge und Muster zu verändern, Werte nochmal zu überprüfen und auch zu überlegen, an was orientiere ich mich denn? Also was ist denn eigentlich mein Zielbild? Wo muss ich denn hin? Was sind meine ureigensten Bedürfnisse, die ich vielleicht lange übergangen habe und so weiter? Und gleichzeitig aber auch das, also ich finde, gerade bei beruflichen Geschichten ist es den meisten Menschen nicht möglich, von heute auf morgen einfach irgendwo rauszugehen. Ne, weil sie existenzielle Verpflichtungen haben, weil das gleich die nächste Krise auslösen würde. Also das heißt, so ein Bewusstsein zu schaffen, mit diesem Dilemma auch umzugehen und das, ja, also das eine zu beachten wie das andere und wertschätzen damit umzugehen, glaube ich, ist ein absolutes Must-have.
Ja. Also genau, damit glaube ich, kann ich auch am besten umgehen und auch so, was ich manchmal sage, ist so der Mut zum Ungehorsam. Also nicht, also auch so eine Selbstwirksamkeit zu gestalten und sagen, du kannst was gestalten und du musst nicht überall Ja sagen und du zu ermächtigen, auch Nein zu sagen und eben auch Sachen in Frage zu stellen, selbst wenn ich nicht gleich ganz aus einem System aussteigen kann, weil das, also ich bin nicht aus dem System ausgestiegen. Ich würde mir das nie anmaßen zu sagen, dass ich kein Teil davon wäre. Also ich partizipiere und profitiere ja durchaus auch. Und gleichzeitig aber eben auch diese Sensibilisierung, wie du gesagt hast, für die Werte und eben die auch diese das Ungehorsam nicht immer nur mitzumachen oder vor allem auch wahrzunehmen, dass das nicht unbedingt das einzig Wahre und Richtige ist eben. Also so der, du hast es formuliert, Jürgen, andere sagen wie so ein Stachel im Gehirn oder Matrix, wenn man den Film nochmal anschaut, wo es auch so darum, du spürst diesen Stachel im Verstand und den nicht wegzuschieben und zu sagen so, ach, du bist falsch, weil du was spürst, was nicht stimmig ist, sondern nein, diese Unstimmigkeit auch lauter werden zu lassen und darüber zu reden und wie wir jetzt darüber reden, mit anderen zu reden, im Einzelnen, aber vielleicht auch in Gruppen. Das finde ich total hilfreich, um da vielleicht meinen Spagat zu finden, dass ich da nicht so das Gefühl habe, ich bewege mich nur auf der individuellen Ebene.
Vielleicht noch ein Punkt, der mir da zu einfällt, Tatjana. Ich glaube, es geht auch um die Bewertungssysteme. Viele Menschen denken in richtig oder falsch, gut oder böse, hopp oder top. Und ich glaube, das ist nicht unsere Realität. Unsere Realität sind Ambivalenzen oder Multivalenzen und die gut zu handeln. Und immer dann, wenn ich aber anfange, in gut und böse, richtig oder falsch zu denken, dann sind sie in so einer Ohnmacht gefangen, ne? Weil sie vielleicht gar nicht was dafür tun können, um gut oder immer richtig zu handeln, weil sie eben auch noch andere Grundbedingungen und Verpflichtungen haben. Und ich versuche das sehr stark aufzulösen, diese Bewertungsschemata auch, um auch ein Stück weit Entlastung und Erleichterung da reinzubringen und zu sagen, es geht nicht um Hop oder Top. Es geht darum, einen guten Weg zu finden mit den Bedingungen im Außen, die wir nicht beeinflussen können, und aber auch mit den Bedingungen im Außen, die wir beeinflussen können, zu agieren und da einen guten Weg zu finden.
Ja, und das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt, weil die Menschen ja auch für sich selbst dieses Bewertungsschema haben, ich bin richtig oder ich bin falsch, ich bin gut oder ich bin schlecht oder ich schaff's nicht. Und die Entlastung versuche ich auch mitzugeben, also wie du sagst, und auch, weil doch viele mit so einer Schuldfrage kommen, auch wenn wir natürlich nicht nie eine monokausale Schuldfrage jemals stellen wollen würden, aber es passiert halt, dass Menschen ins Coaching, in die Therapie kommen und sagen, ja, wie konnte das passieren oder warum schaffe ich es nicht? Und natürlich erstmal zu fragen, wofür ist es wichtig zu wissen, das Warum, also was, wohin würde denn dann die Lösung dieser Frage führen und gleichzeitig aber auch eine Entlastung herzustellen. Und da merke ich schon, wie das wirklich hilft, wenn ich das in Frage stelle oder sage, ja, wie sollen Sie das denn schaffen, alleine als alleinerziehende Mutter beispielsweise mit einem Kind und einem Halbtags- oder Vollteilsjob? So ist es ja gar nicht vorgesehen. Das kann kein Mensch schaffen ohne Unterstützung. Also, dass man da auch so ein bisschen normalisieren ist ein Begriff. Normalisieren, eigentlich mag ich es nicht, weil normal, was ist schon normal? Aber so dieses verbindende Humanität könnte man sagen, Christine Neff, mit Selbstmitgefühl. Also, wie soll ich das denn schaffen können? Und verbindende Humanität, die anderen schaffen es auch nicht. Die erzählen es vielleicht nicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie wieder ein Schuldgefühl oder ein schlechtes Gewissen haben. Aber letztlich, wenn wir uns umhören, dann haben wir ja alle dieselben Probleme. Und das ist ja genau wieder das Verbindende, wo wir vielleicht auch eine Kraft rausschöpfen können und dann daraus wieder was Kollektives, Konstruktives finden. Wenn wir ehrlich und authentisch und auch uns verletzlich zeigen, könnte ich mir vorstellen.
Und da steige ich gerade noch mal ein, weil ich glaube, Jürgen, da treffen wir ja auch sehr stark auf die hypnosystemischen Konzepte, ne? Wenn wir diese Selbstbeurteilungen oder Selbstbewertungen angucken, ne? Ich bin verantwortlich, ich bin schuld daran, dass ich jetzt in der Situation bin, andere können das besser und so weiter. Dass wir wirklich auch überprüfen müssen, was sind die Selbstbeschreibungen, was sind aber auch die inneren Anteile, die da auftauchen, die auch eine gute Qualität haben, die aus gutem Grund auch auftauchen, ne? Nämlich, dass ich mich müde fühle und dass ich auch mal hinhören darf und dass ich vielleicht in eben weg von dieser Selbstabwertung hin zu einer zugewandten Haltung oder Beobachterposition zu sich selbst auch wieder zu kommen. Das erlebe ich ganz häufig, dass Menschen das irgendwie verloren haben, ne? Sich zugewandt auch für Dinge oder Verhaltensweisen, die sie erstmal kritisch bei sich betrachten, dass es sehr starke Selbstabwertungen gibt und damit eskaliert sozusagen das innere System ja eigentlich noch mehr. Ne?
Und vielleicht ja deswegen, wie Jürgen, du das gesagt hast, weil so die Werte des kapitalistischen Systems so überbewertet werden. Also schneller, höher, weiter, immer leistungsfähig, immer produktiv, nutze deine Zeit und das eignen wir uns an und übertragen es natürlich auch auf uns selbst.
Ja, und genau da, die Frage hast du ja aufgeworfen, Tatjana, ne? Da würde ich gerne mit euch noch ein bisschen hinschauen. Genau da kommen wir ja als Berater dann, die wir zum Teil mit Individuen in der Beratungspraxis sitzen, im Coaching, aber eben nicht nur, sondern wir sind zum Teil für Organisationen dann unterwegs, und kommen wir, finde ich, auch in eine relativ schwierige Rolle dann so rein, ne? Also wie sieht dann eine gute Balance aus, auch sozusagen die Individuen zu unterstützen, was ein Teil unseres Auftrags ist, ohne aber aus dem Blick zu verlieren, dass es möglicherweise ein ganzes Stück weit auch ein System im Hintergrund gibt, was wirkt, ein politisches, ein gesellschaftliches, ein immer mehr nach Effizienz rufendes System, was diese Menschen, die dann uns individuell gegenüber sitzen, auch völlig nachvollziehbar auch krank macht, weil es nicht mehr sozusagen um Sinn geht, sondern vor allen Dingen um Schnelligkeit, um Ziele zu erreichen, um in der globalen Marktwirtschaft überleben zu können und so weiter. Also eine enorme, auch angstgetriebene wirtschaftliche Kultur, auch so wie ich es wahrnehme, an allen Ecken und Enden das Gefühl, es fehlen Kapazitäten, es fehlt Fachpersonal, es fehlen personelle Ressourcen, und die noch da sind, sollen immer mehr auf den eigenen Schultern stemmen. Ich habe das in der Supervision total häufig, gerade im sozialen Bereich. Ich habe gelesen bei diesen Studien, dass es ein paar Berufsgruppen gibt, die besonders gefährdet sind für das Entwickeln von Erschöpfungszuständen und Depressionen. Und da gehört die soziale Arbeit ganz oben mit dazu. Und mich wundert das nicht, ne, weil die Sozialarbeiterinnen, die bei mir in der Supervision sitzen, die finden immer prekärere Zustände in den Familien vor. Auch die psychischen Entwicklungen der Kinder werden immer prekärer, werden immer heikler. Die haben immer weniger Ressourcen, um diesen prekären Zuständen zu begegnen, und kommen jetzt selbst an immer schlimmere eigene Grenzen dran. Was sie aber sozusagen, das System, das verschärft sich nur noch, ne? Die ganze Entwicklung verschärft sich. Da können die an Resilienz arbeiten, wie sie wollen. Das ändert an dieser Verschärfung nichts. Und ich habe mir im Vorfeld, Tatjana, unseres Gesprächs, habe ich mir notiert, weil du so viel an dem Thema Resilienz geforscht hast, ne? Aber genau diese Frage, was Menschen sozusagen, die das auch benennen können, dass sie auch gesellschaftlich, von den gesellschaftlichen Strömungen her, in immer schwierigere Gewässer reingeraten, was kann man denen überhaupt noch zurufen, ja, ohne ja, zynisch zu sein?
Ja, also schwierig, natürlich. Ich würde sagen, Würdigung erstmal, ja, es ist so. Also es ist schwierig und es wird schwieriger und es sind prekäre Situationen. Und dann würde ich gerade im sozialen Umfeld, also der Menschen, die im sozialen Kontext arbeiten, auch wirklich massiv an die eigene Selbstfürsorge und die Abgrenzung appellieren und auch nochmal den Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl herstellen, weil das ist oft der Grund, warum Menschen, die im sozialen Berufen arbeiten, ausbrennen, weil sie zu stark in der Empathie, also da könnte man übersetzen mit Mitleid, sind. Das wird übrigens, wird einfach oftmals falsch oder synonym verwendet, aber wenn man jetzt so ganz fein trennen würde, wäre quasi Empathie dieses, ich fühle wie jemand, und das erschöpft mich, weil wie soll ich denn die ganze Zeit wie jemand fühlen? Dann sind dieselben Hirnareale aktiv, ich spüre denselben Schmerz und kann auch gar nicht mehr gut helfen. Wenn ich allerdings eine Brücke finde und dann ins Mitgefühl komme und sage, ich fühle für jemanden im Sinne von, das ist wirklich eine prekäre Situation, es ist wirklich schlimm, jetzt schaue ich mal, was in meiner Macht steht, in meinen Mitteln ist, was ich tun kann, dann helfe ich auch. Und ich muss aber auch anerkennen, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht unterstützen kann, weil ich selber die Ressourcen dazu nicht habe, weil meine Organisation zum Beispiel die Ressourcen nicht herstellt. Also eine ganz vernünftige Abgrenzung. Und dann kämpfen die Menschen natürlich mit Schuldgefühlen, sagen, ah, ich konnte nicht alles tun. Und das ist natürlich auch wieder eigene Glaubenssatzarbeit oder Arbeit mit inneren Anteilen. Also ich glaube, da ist der Selbstschutz ist wirklich extrem hilfreich und nicht im Sinne des Egoistischen, sondern nur wenn ich bei Kräften bleibe, kann ich ja überhaupt noch weiterhelfen. Wenn ich ausgebrannt bin, stehe ich ja gar nicht mehr zur Verfügung und bin dann eher nur noch eine Belastung zusätzlich fürs System, wenn man so möchte. Also ist für mich eben Selbstfürsorge sowas wie die Basis für die Resilienz und ist die Pflicht und nicht die Kür. Ich muss mich um mich selbst kümmern und bei Kräften bleiben, in einer gesunden Abgrenzung sein, damit ich überhaupt noch hilfreich für andere und prosozial für andere sein kann und nicht verbittere oder zynisch werde, was wir ja dann eben sehen, wenn man Richtung Burnout kommen würde. Also das ist so im sozialen Kontext, denke ich, ganz wichtig. Mhm. Und an sich, weil, also Entschuldigung, aber Nadine, gerne.
Mach gerne weiter, Tatjana, bitte.
Ich wollte nur, weil du vorher gesagt hast, auch mit anderen Organisationen, das ist da sind wir ja wirklich manchmal in der Situation, oder ich fühle mich manchmal in der Situation, dass ich da definitiv mit den Auftraggebern auch den Auftrag so klären muss, dass ich nachfrage und wirklich versuche herauszufinden, was ist der Sinn und Zweck von den Veranstaltungen, also wenn zum Beispiel Resilienztraining für Mitarbeitende, und dass ich da auch sehr kritisch bin und mittlerweile auch wirklich sage, wenn das nicht top-down ist, also Führungsebene und dann Mitarbeiterebene, mache ich das sehr ungerne manchmal, weil ich denke, es gibt vielleicht dadurch so eine Eintrittspforte in die Organisation, dass die dann sensibilisiert werden, Vertrauen schaffen und sagen, ist ja gar nicht, ist ja ganz okay. Ja, also weil selbst Resilienz wird oft noch als so, was ist denn das für ein esoterischer Mist, und jetzt machen wir hier, was machen wir jetzt hier für für Soft Skills, und wir müssen doch hier, es kann uns doch jetzt nicht um die psychische Gesundheit gehen, es muss uns doch eigentlich jetzt hier um Zahlen gehen. Ne? Also dann so ein leichter Eintritt, und dann merken die Mitarbeiter, das tut gut, und dann geht es so weiter, das ist so eine Hoffnung, aber eigentlich müsste man konsequenterweise sagen, nur dann, wenn auch die Unternehmenskultur mit sich bewegt und nicht nur die Mitarbeiter sich bewegen.
Ich habe noch einen Gedanken dazu, der, glaube ich, auch total hilfreich ist, egal mit wem man in prekären Situationen arbeitet, ob mit den Menschen, die eben als Sozialarbeiter arbeiten, oder auch mit den Betroffenen. Ich finde, auch an den Zielen nochmal nachzujustieren, also auch Begrenzung oder also Grenzen von Erreichbarkeit auch am Anfang schon zu verdeutlichen, also dass Menschen nicht allein durch die Zielsetzung schon über ihr, also was ist überhaupt erreichbar, was ist realistisch erreichbar, auch in einer Organisation, die mir einen Auftrag gibt, ne? Also was ist unter den Bedingungen, die sie hier schaffen, was ist da realistisch erreichbar, weil sonst wird das wie so ein Alibi-Programm aufgesetzt mit, wir haben schlechte Mitarbeiterbefragung und da geht es ein bisschen drunter und drüber, jetzt wollen wir das halt mal anbieten. Dann ist das irgendwie ein kleines Pflaster, ne, auf eigentlich eine klaffende Wunde. Und ich glaube, da kann man sich zum Spielball des Systems machen, sondern tatsächlich auch mit allen Beteiligten, sei es in Organisationen, sei es, wenn ich mit Berufsgruppen arbeite oder auch mit den Betroffenen, auch wirklich auch nochmal nachzujustieren, was ist eigentlich die Zielsetzung? Und wenn da utopische Ziele da sind, dann haben wir vielleicht schon eigentlich den nächsten Stress hervorgerufen, weil, ne, weil wir zwar im Coaching daran arbeiten, aber derjenige keinen Schritt weiterkommt. Und deswegen würde ich auch sehr klar auch gucken, wo sind unsere Grenzen? Was werden wir nicht erreichen? Uns wäre doch so schön, also Restriktion, ne? Das Restriktionsmodell fällt mir gerade ein von Gunter Schmidt, ne? Was ist das Sehnsuchtsziel und was ist aber möglicherweise durch unsere Kraft hier gar nicht zu erreichen, wo brauchen wir ein zweitbestes Ziel, das vielleicht auch miteinander eher zu erreichen ist.
Ja, was das bei mir noch in Resonanz bringt, was du sagst, Nadine, oder was ihr gerade ins Spiel gebracht habt, ist diese Frage, die hatte ich mir auch schon auf dem Zettel notiert, Tatjana. Du schreibst in einem deiner Bücher, wo es um das Thema Resilienz für Coaches auch geht, wirfst du die Frage auf, was ist der Unterschied oder die Grenze zwischen Therapie und Coaching? Ja? Und das ist ja eine spannende Frage, die wir ja irgendwie ständig zu verhandeln haben. Und mir kommt gerade so, nur wenn wir über dieses Thema Resilienz sprechen und über, ich habe viele Menschen im Coaching gehabt, die dieses Thema mit mir bewegt haben. Und wenn die Menschen Zeit mitgebracht haben und man konnte das mal nicht nur in einer oder zwei Sitzungen behandeln, sondern vielleicht auch mal in 5 oder 10, dann tauchen immer sehr, sehr, sehr tiefe biografische Themen auf. Also offenbar gibt es im Hintergrund auch dieses Phänomens, dass Menschen eine Tendenz, also jetzt bin ich auf der individuellen Ebene wieder, ja, das müssen wir immer auch markieren. Wir haben noch nicht über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen, die das befördern. Aber auf der individuellen Ebene würde ich sagen, dass es so tief sitzende biografische Themen gibt, die in den Leuten wirken und sie in diese Erschöpfungszustände sozusagen reingeraten lassen, die aber, wenn sie nicht bearbeitet sind, auf Dauer nicht wirklich nachhaltige Lösungen herstellen lassen. Man kann natürlich mal eine Zeit lang vielleicht ein bisschen Pflaster draufkleben, aber es gibt so tiefe Themen. Und dann bin ich genau bei der Frage, was davon kann ich zum Beispiel im Coaching noch bearbeiten? Wo sage ich, Das ist jetzt aber den, das sprengt jetzt den Rahmen dessen, was ich hier überhaupt leisten kann, wofür wir die Zeit vielleicht auch miteinander haben. Und da würde ich dich gerne einfach fragen, was deine Überlegungen genau zu dieser feinen vielleicht Grenze sind, ne, zwischen Coaching und Therapie.
Ich würde sogar noch die Hypothese aufstellen, dass ich diese alten, ich sage jetzt mal alten, biografisch alten Themen gar nicht unbedingt aufarbeiten muss, um gut und gesund leben zu können. Das würde ich einmal sagen, aus der Verhaltenstherapie kommend, das bin ich ja. Und andererseits zum Beispiel, wenn wir Steve DeShazer lösungsfokussierte Kurzzeittherapie anschauen, der sagt, ich brauche das Problem gar nicht kennen. Es geht nur um die Lösung. Es geht nur darum, wie kriege ich es denn trotzdem hin? Weil nur weil ich weiß, wie der Karren in den Dreck gefahren ist, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, wie er wieder rauskommt. Also ich würde das in Frage stellen, ob das immer, also natürlich gibt es Ausnahmen, wo das sicher sinnvoll ist, aber ob das immer der Weg zur Lösung und zur Befreiung und zur Genesung ist oder Gesundheit ist, dass ich verstehe, was biografisch passiert ist. Manchmal reicht es auch, damit abzuschließen, Akzeptanz, Frieden, das wäre zum Beispiel die Akzeptanz- und Commitment-Therapy, dass ich sage, ja, shit happens, es ist passiert. Da werde ich jetzt gar nicht, ich werde es vielleicht nie auflösen können, aber ich kann gucken, was mache ich denn jetzt damit? Wofür kann ich mich committen? Was sind meine Werte? Wohin will ich? Wohin soll meine persönliche individuelle Reise gehen? Ganz unabhängig davon, was mir in der Vergangenheit passiert ist. Also ich will damit nur sagen, es gibt unterschiedliche Ansätze und es muss aus meiner Sicht, ist das nicht immer die, also es, genau, muss es nicht immer eine Aufarbeitung sein. Zu deiner Frage, was ist die Grenze zwischen Psychotherapie und Coaching gerade in dem Bereich? Ich finde, dass man im Coaching auch in sehr alte biografische Themen gehen könnte, wenn man das möchte, wenn das der eigene Stil ist, wenn man sich da gut aufgestellt fühlt oder wenn man weiß, wie man da auch mit umgehen kann. Warum nicht? Das ist ja nicht per se krank, nur weil ich mich mit der Vergangenheit beschäftige. Also oder bedeutet nicht, dass ich auf dem Spektrum in Richtung Krankheit gehe. Und das ist es für mich. Es ist ein Spektrum zwischen gesund und krank. Es gibt ja keine klaren Cut-offs. Natürlich gibt es diagnostische Kriterien, aber das ist schon alles sehr, ja, auch einfach irgendwie so irgendwie gestaltet, ja. Also das ist nicht wissenschaftlich. Also natürlich setzen sich da Menschen zusammen und beschreiben, was sind die Kriterien, welche Symptome muss ich über welchen Zeitraum haben, damit ich dann eine Depression beispielsweise diagnostizieren kann. Aber es ist oft auch so unwillkürlich oder nee, andersrum, willkürlich ist einfach so gemacht. Also das heißt, ich würde sagen, solange ein Mensch in seiner Selbststeuerungs- und Selbstregulationsfähigkeit ist, kann der tiefe Themen bearbeiten. Wenn ich aber merke, da sitzt jemand vor mir, der dann aus einem schwierigen, herausfordernden Gefühl nicht mehr rauskommt oder der über Wochen sich aus seinem eigenen deprimierten, traurigen Gefühl nicht mehr rausregulieren kann, ohne externe Hilfe, dann ist es nichts mehr fürs Coaching. Solange sich der Mensch regulieren kann und selber aus seinen schwierigen Gefühlen rauskommt, kann man da tiefe Themen besprechen. Und wenn es dann so weit geht, dass wir in traumatische, also Traumabegriff, den nehme ich sehr psychiatrisch, also wirklich bedrohliche Situationen, die ein Mensch denen ein Mensch ausgesetzt worden ist oder zufällig ausgesetzt worden ist, da kann ich natürlich mit, wenn ich dann, was weiß ich, irgendwie eine Fantasiereise zurückmache oder eine Suggestion mache oder irgendwas Hypnotherapeutisches vielleicht auch mache, kann ich natürlich auch eine Wunde aufreißen, wo ich dann schon wissen muss, was mache ich denn jetzt, wenn da was rauskommt, was ich erstmal mit einem Pflaster nicht mehr stillen kann. Also ich glaube, man muss ja als Coach wissen, was traue ich mir zu, was kann ich, wo ist auch eine moralische Grenze erreicht, wo ich nicht mehr die Fähigkeit habe, etwas einzufangen, welche Techniken beherrsche ich, aber ich brauche keine Angst haben, dass ich zu tief einsteige, wenn derjenige sich noch gut regulieren kann. So würde ich das einfach mal so pauschal formulieren. Und ich habe ein ganz großes Vertrauen darauf, dass Menschen sehr große Fähigkeiten haben, selbst zu spüren, wohin kann ich noch gehen und wohin kann ich nicht mehr gehen. Und wenn ich als Coach eine gute Beziehung aufgebaut habe und nicht zu direktiv werde und sage, aber wir müssen jetzt dahin gehen, was wir ja im systemischen Coaching eh nie machen würden, aber das ist die Gefahr. Aber wenn ich dem Coachee überlasse, was steht im Vordergrund, was interessiert dich, wo möchtest du hin, und derjenige nicht in einer schweren, tiefen Depression oder Angststörung ist, dann kann der das sehr gut selbst entscheiden. Und da würde ich die Zuversicht haben, dass das im Coaching durchaus möglich ist. Oder wie seht ihr das? Wie macht ihr das?
Ja, die Nadine und ich haben da in den letzten zwei Folgen oder speziell in der letzten Folge sehr heiß diskutiert schon über genau diese Frage, ne? Wir sind grundsätzlich, glaube ich, auch, also ich kann so sagen, grundsätzlich auch ein Freund der der auch lösungsorientierten Ansatzes. Allerdings kommt mir immer stärker die Begrenzung des lösungsorientierten Ansatzes zu Bewusstsein. Und eben genau diese Frage, wie sehr ist es dann auch unsere Aufgabe, an bestimmte Stellen auch hinzugehen, wenn wir den Eindruck haben, ne, als Coaches, dass es wichtig sein könnte, dahin zu gucken. Aber Nadine, du hast das Mikrofon gerade aufgemacht. Du wolltest da auch
ja, ich dachte gerade so an unsere Coaching-Ausbildung. Da bin ich immer eine Verfechterin davon, tatsächlich eine große Trennschärfe auch reinzubringen zwischen Therapie und Coaching, weil ich einfach in den vergangenen 25 Jahren immer mal erlebt habe, dass jemand ja mit ein bisschen NLP und ein bisschen Coaching dann plötzlich dachte, er kann Essstörungen, Depressionen und weiß der Geier was beraten. Das, da finde ich, ist eine Grenze. Ne? Und Tatjana, ich finde es total schön, wie du es formuliert hast. Es gibt ja auch so eine moralische Bewertung von Fällen, die wir dann annehmen können oder die wir nicht annehmen können.
Ich würde dem unbedingt zustimmen, dass es wichtig ist, dass ich nicht als Coach denke, ich könnte jemanden mit einer krankheitswertigen Erkrankung behandeln. Das darf ich ja auch gar nicht. Da gibt es ja auch wirklich eine juristische Grenze. Das ist total wichtig. Aber es gibt ja eben diese Grenzbereiche, wo ich sagen würde, jemand hat keine Erkrankung, aber fühlt sich trotzdem sehr belastet. Und da ist ja genau auch oft das Coaching. Und das ist ja auch in Ordnung. Und da aber natürlich eben, das meinte ich auch so, dieses, dass ich als Coach weiß, was kann ich, was traue ich mir zu und was nicht. Und das Perfide ist ja, ich kann als Coach ja eigentlich gar nicht beurteilen, ist jemand krank oder gesund, weil das gar nicht im Rahmen meiner Kompetenzen liegt. Und deswegen braucht es halt dieses gute, die gute, viele Erfahrung, das Bauchgefühl, eine gute Ausbildung als Coach und eben auch schon trotz allem das Vertrauen darin, dass die Menschen auch auf sich selbst achten. Und wenn ich in einer Beziehung mit jemandem bin, dann werde ich das als ausgebildeter Coach auch mitbekommen können, ob jemandem ein Coaching reicht, auch in der Niederfrequenz. Das ist ja auch der Unterschied. Und natürlich auch, ob die Bearbeitung der Themen rein in der Lösungsorientierung ausreicht. Da gebe ich dir auch völlig recht, Jürgen, dass das nicht immer ausreichen kann. Da bin ich auch sicher. Aber oftmals eben schon. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, zum Beispiel jetzt Analyse ist ja was ganz Klassisches, wo man ja sehr viel in der Vergangenheit arbeitet. Und ich hatte schon sehr viele Klienten und auch also in der Therapie Patientinnen, die lange in Analyse waren und sich aber nicht wirklich was gelöst hat. Der Knoten ist nicht geplatzt. Und erst als es dann eher so ging in die Hinwendung zu dem, wo möchte ich eigentlich hin, wie möchte ich eigentlich leben, ist so ein bisschen die Freiheit auch gekommen der Lebensgestaltung, also diese Loslösung von der Vergangenheit. Weil das kann uns ja auch oft manchmal so festhalten, dass wir dann ewig da in der Vergangenheit haften bleiben. Genau.
Ja, sehr schön. Danke, Tatjana, für die Ausführung. Ich habe hier eine Frage noch auf dem Zettel stehen, die würde ich jetzt unbedingt gerne noch reinbringen. Wir haben gerade ja festgestellt, Mensch, die Zeit, ne, ist auch schon wieder ganz schön fortgeschritten. Aber du schreibst ich glaube, in deinem Buch über das Coaching das Resilienz-Coaching für Coaches, ja, schreibst du ein eigenes kleines Kapitel über hinderliche Coach-Anteile. Also das hat mich, ich habe das noch nicht gelesen, aber ich habe die Überschrift gesehen und dachte mir, da frage ich dich mal danach. Was genau sind aus deiner Sicht hinderliche Anteile bei Coaches im Resilienzcoaching?
Ja, also da muss ich jetzt zugeben, also erstmal auch ganz wichtig, das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern mit der Claudia Pusch zusammen. Okay. Und dieses Kapitel hat die Claudia Pusch geschrieben.
Jawohl.
Deswegen, da müsstest du sie nochmal einladen oder ihr sie nochmal einladen und mit ihr genau darüber auch reden. Aber so im Grundkonzept ist es uns ja, ist uns der systemische, lösungsorientierte, ressourcenorientierte Ansatz ja sehr vertraut. Und ein Beispiel wäre, was wir oft erleben, gerade bei Coaches, die frisch in der Ausbildung sind, dass sie eben so Ideen haben, was jetzt eine gute Lösung für den Klienten wäre. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel hinderlich, weil dann der Coachee gar nicht auf seine eigenen Lösungen käme. Das wäre das. Oder zum Beispiel zu viel eben Empathie und helfen wollen. Also was Nadine, du vorher gesagt hast, mit dem die Ziele zu hoch zu stecken, also eigentlich den Coachee zu überfordern und meine eigenen Ziele auf den Coachee zu projizieren und etwas zu wollen, was vielleicht weder das Ziel des Coaches ist, noch überhaupt im Bereich der Möglichkeiten liegt. Also genau, also dieses, das, was ihr sicher kennt, die Haltung als, oder was nicht nur sicher, was ihr natürlich kennt, die Haltung als systemischer Coach und diese Haltung auch des Nichtwissens. Und genau, wenn ich zu viel weiß, glaube zu wissen, oder wenn ich mich zu stark einbringe. Und was wir auch wirklich merken, gerade am Anfang, dass die Coaches in Ausbildung so super engagiert sind, was ja großartig ist, dass sie auch so das Gefühl haben, sie müssen in den Coaching-Sitzungen ganz viel arbeiten, also so quasi, dass ihre eigene Qualität danach bemessen wird, dass wenn sie viel geleistet haben. Und wir versuchen dann natürlich in der Ausbildung mitzugeben, oftmals ist es genau diese Zurückhaltung ja, die hilfreich ist, und einen Raum zu schaffen und einfach erstmal nur da zu sein und in der Beziehung zu sein. Und damit schließt sich ja vielleicht auch sogar der Kreis zu dem, was wir vorhin ganz am Anfang gesagt haben, also das, was uns mangelt oder an dem es uns mangelt, ist ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, dieses Miteinander, die Zugehörigkeit, das Gefühl von Verbundenheit. Du hast gesagt, der Wegfall von Kirchzugehörigkeit, Religionen. Da haben die Menschen sich ja auch getroffen und miteinander und verbunden gefühlt. Und jetzt könnten wir die Hypothese aufstellen, dass der Coach der heutigen Zeit den Seelsorger so ein bisschen ersetzt und da eine Art von Plattform bietet, die halt sonst irgendwie nicht so da ist. Wo kann ich denn mal mit jemandem sprechen, der mir zugewandt ist, der nicht alles sofort bewertet, und der mir Raum gibt, mich selbst sortieren zu können? Und ich glaube, da ist diese Beziehung, die wir als Coaches bieten können, einfach Gold wert und kann da vielleicht auch viel kompensieren, auch wenn es jetzt vielleicht noch in unserem System nicht gut etabliert ist, weil das ja die Menschen selber zahlen müssen, was ich dann auch wieder teilweise schwierig finde, weil das Gesundheitssystem eben noch nicht so abbildet. Aber da können wir vielleicht auch wirklich was tun, ohne Methode und Technik, einfach nur da sein. Ich glaube, das ist da schon ganz wichtig.
Ja, interessant. Was du gerade ansprichst, erinnert mich an der Robert Dilst, einer der Gründerväter oder einer der Pioniere im NLP, der sehr viel für die Entwicklung auch des NLP in seiner guten Form auch getan hat. Der hat ein eigenes Buch geschrieben über das Thema Coaching, und da hat er sieben verschiedene Coaching-Rollen beschrieben. Also die oder Coaches-Rollen sozusagen. Und eine davon ist interessanterweise genau das, was du gerade ins Spiel gebracht hast, Tatjana. Nämlich dieses, ja, nicht nur Mentor zu sein und Begleiter auf einer Verhaltensebene, sondern auch Menschen sozusagen Vorbild zu sein, vielleicht für Vision, für Spiritualität, für Sinnhaftigkeit. Ja, also das ist durchaus mit auch vielleicht zu unseren Aufgaben als Coaches gehören kann, dass wir diesen Bereich auch mitdenken.
Ja, würde ich auch unterschreiben, und wahrscheinlich immer mehr. Genau. Also könnte ich mir gut vorstellen. Und das ist auch, was ich vorher kurz mal gesagt hatte, so die Sehnsucht der Menschen. Und ich glaube, da ist diese Sehnsucht, wird da genau aufgefangen und kann getragen werden. Und das ist doch, wenn ich so sehe, ein wunderschöner Job, oder? Also wenn ich schon manchmal beim Hadern bin, oder wie ich vorher gesagt hatte, meine Weiterentwicklung, wohin geht's, oder was sind meine Fragen, die ich mir gerade stelle. Aber wenn man da einen Raum öffnet und etwas zulässt und etwas, genau, auch vorbildlich, auch eine eigene persönliche Entwicklung als Vorbild zur Verfügung stellt, und Vorbild meine ich jetzt nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern eine Option, eine Möglichkeit, ich glaube, das kann gut helfen. Und so würde ich, glaube ich, auch deine Eingangsfrage jetzt anders beantworten können oder sagen können, oder erweitern können, könnte sagen, ja, vielleicht ist mein Begriff des Begleitens oder Coachen mehr Begleitens und eine Beziehungsgestaltung herzustellen und da auch einen Raum zu öffnen und auch zur Verfügung zu stellen, dass ich mich in meinem Leben verändert habe und dass ich bestimmte Werte anders sehe. Also eben, wie ich vorher gesagt hatte, dieses ganz klassische Krank-Gesund-Denken, medizinisch orientiert, rein wissenschaftlich und so weiter. Und da aber auch zu sagen, ja, vielleicht ist das nicht alles, und vielleicht ist das ja auch eine schöne Möglichkeit, anderen Menschen, die so getrieben sind von Effizienz und Zahlen, Daten, Fakten, auch zu sagen, es gibt vielleicht beides, vielleicht kann man ja beides integrieren und da eine Erleichterung und eine Entlastung herzustellen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich mir vorstellen könnte, wo der Weg als Coach noch hingeht oder sich weiterentwickelt.
Ja, für diejenigen unter unseren Zuhörerinnen, die sich wundern, warum es um Nadine so still geworden ist, kleiner Hinweis: Nadine hat Probleme mit der Datenleitung. Und kann leider jetzt keine Beiträge mehr dazustellen. Aber vielleicht finden wir da die Möglichkeit, in die Shownotes noch den ein oder anderen Hinweis mit aufzunehmen von ihr. Ja, Tatjana, es ist unglaublich, ne? Wir haben hier irgendwie schon über eine Stunde miteinander im Dialog verbracht und mit Nadine, und die Zeit rennt uns davon. Ich würde dir gerne noch eine kleine Abschlussfrage stellen, und vielleicht gibt es ja wirklich die Möglichkeit, irgendwann mal diesen schönen Dialog fortzuführen. Aber für heute, du hast viel an diesem Thema Resilienz geforscht. Du machst in meiner Wahrnehmung deine ganz eigenen Erfahrungen damit. Hast, glaube ich, in einem deiner Vorwörter zu den Büchern auch geschrieben, dass du selbst auch immer gucken musst, ne? Wie gehe ich denn selbst damit um bei all den spannenden Projekten, die es da am Start sind, dass ich, ne, gibt ja diesen schönen Spruch, die Schuster haben immer die schlechtesten Schuhe an, und dass wir als Berater nicht Gefahr laufen, da so ähnlich wie die Schuster zu agieren, den Leuten was zu erzählen von Resilienz, aber selber nicht gut auf unsere achten zu können. Somit ein bisschen auf diesem Hintergrund, was würdest du denn, wir haben einige Zuhörerinnen im Bereich Coaching, also Beratung am Start, aber auch Führungskräfte, wenn du so nochmal am Schluss die Möglichkeit hättest, den Menschen was mitzugeben, zu sagen, in Bezug auf das Thema Resilienz, worauf könnten wir gut achten oder worauf sollte man vielleicht sein eigenes Augenmerk legen, was würdest du für eine Empfehlung von deinem jetzigen Stand aus aussprechen?
Ich würde denken, dass die Selbstreflexion ohne Nabelschau zu betreiben der Grundpfeiler ist. Und zwar so, dass ich in der Achtsamkeit verstehe, wo stehe ich gerade? Wie geht's mir? Allein die Frage beantworten zu können, wie geht's mir gerade? Körperlich, psychisch? Wie bin ich verortet? Weil nur dann kann ich ja auch wissen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen? Wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen? Wie kann ich meine Grenzen setzen? Und so quasi in einen vernünftigen eigenen Dialog zu gehen, also erstmal wirklich mit sich selbst, wie die alten Philosophen aus alten Griechenland, aus der Antike gesagt haben, Selbstreflexion als Basis. Und dann natürlich in den Dialog mit anderen Menschen gehen, um wieder in die Verbindung zu kommen. Also ich glaube, das sind so die Grundpfeiler, die Basis dafür sind, um aus dem letztlich schöpfen zu können, zu schauen, was kann ich jetzt tun? Das wäre die Selbstwirksamkeit. Was ist die nächste Lösung für das Problem? Das wäre die Lösungsorientierung. Wie kann ich meinen Optimismus wieder und meine Zuversicht wiederfinden, um eben nicht in der angstgeschürten, stressgeschürten Negativitätsschleife zu bleiben? Aber dafür brauche ich eben erstmal dieses Innehalten. Also wahrscheinlich ist es die Achtsamkeit, die dann zum Innehalten, zur Selbstreflexion führt, mich selbst wahrnehmen und daraus dann Ableitungen herstellen.
Gefällt mir total gut, der Gedanke. Würde gerne noch was dazustellen, weil der in den letzten Wochen für mich auch so bedeutsam geworden ist. So diese Beobachtung, was du ja sagst, Selbstreflexion bedeutet ja auch, dass ich meine Aufmerksamkeit mir selbst zuwende. Und zwar tief zuwende, also eigentlich in eine Form von Intimität auch mit mir selbst komme. Bevor ich versuche, in eine Intimität sozusagen mit anderen Menschen zu kommen oder Verbindung, wie sieht's denn eigentlich mit der Intimität mit mir selber aus? Bin ich überhaupt in der Lage, sozusagen in eine Intimität mit mir selber einzutreten und das als Basis dafür zu nehmen, dass ich dann vielleicht Dinge auch in mir spüre, Widersprüchlichkeiten, vielleicht auch schwierige Sachen, meine Ressourcen besser spüren kann, meine inneren Ambivalenzen und auf dieser Basis dann sozusagen nach draußen in die Welt hineinwirke. Und ich würde vermuten, dass wir da auch wieder an einem gesellschaftlichen Punkt stehen, weil die Industrie, in der wir unterwegs sind, die ganze sozialen Medien, das ist so spannend, ne, dieses Thema soziale Medien, die eigentlich die ganze Zeit versuchen, unsere Aufmerksamkeit nach außen zu ziehen. Weil die damit Daten generieren und damit Geld verdienen, wollen die eigentlich gar nicht, dass wir in eine Form von Selbstintimität kommen, sondern die wollen, dass wir möglichst viel Zeit am Bildschirm verbringen und mit unserer Aufmerksamkeit im Draußen sind. Und ich glaube, diesen Einladungen, also diesen starken Einladungen, die auch ökonomiegetrieben sind, gilt es was entgegenzusetzen. Nämlich die Erkenntnis, dass wir vielleicht auch den Kontakt zu uns selber ziemlich stark verloren haben. Weil wir so viele Verführungen haben im Außen, ne, von uns selber wegzugehen und so viele spannende Dinge da draußen unterwegs sind.
Auf jeden Fall, definitiv. Das wäre ja dann ein schönes Thema für den nächsten, ja. Fürs nächste Gespräch. Ah. Ja, wunderbar.
Ja. Sehr schön. Ja, Nadine und Tatjana und besonders an dich natürlich, Tatjana, weil du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank, dass du diese Sendung hier mit deinen tollen und klugen Impulsen bereichert hast. Und ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich auch sehr viel Freude bereitet, mit euch zu diskutieren und zu sprechen.
Und ein Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder eingeschaltet haben. Und wir hoffen natürlich wie immer, dass wir dich ein Stück neugierig machen konnten und dass du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest, wenn es heißt.
Selten so gedacht.
Last but not least.
Mitten im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Albert Camus.